HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Fresenius ist ein internationales Unternehmen für Medizintechnik und Gesundheit. Der Hauptsitz ist in Bad Homburg, wenige Kilometer von Frankfurt entfernt. Und dort in Frankfurt treffen sich nun 2 Tage lang aus aller Welt Gewerkschaftler, die für oder mit Fresenius arbeiten, und zwar um über die Probleme der Beschäftigten zu sprechen. Es ist also ein internationaler Austausch, bei dem es zum Beispiel auch um die Arbeitsbedingungen der Menschen geht. Kein Zufall, dass dieses Treffen parallel zur Fresenius Hauptversammlung am Freitag stattfindet. Anne-Kathrin Hochstratt.
In dem Frankfurter Konferenzsaal ist ein internationales Stimmengewirr zu hören. Hier sitzen rund 50 Vertreter aus verschiedensten Ländern. Und einige haben eine lange Reise hinter sich. Es gibt Delegationen aus Südkorea, aus den USA und Südamerika. Sofia Spinoza zum Beispiel ist aus Peru angereist. Seit 40 Jahren arbeitet sie dort in einer Klinik. Die gehört seit einigen Jahren zu Helios und damit zu Fresenius. Seitdem sammelt die Gewerkschafterin Fälle, in denen das Unternehmen geltendes Recht breche.
Fresenius nutzt Zeitverträge über 3-4 Monate und erneuert die dann kontinuierlich. Aber wir als Gewerkschaft halten das für illegal. Deswegen haben wir das Arbeitsministerium eingeschaltet und die haben Fresenius für diese illegale Praxis bestraft. Aber bis heute weigern die sich, sich an das geltende Recht zu halten. Es interessiert sie nicht.
Sofia Spinoza erzählt von einigen weiteren Beispielen. Unbezahlte Überstunden, Versetzungen und Druck, der gegen die Arbeitnehmer aufgebaut würde. Auch mit Gillian Hanford kennt einige Beispiele. Er arbeitet in Kalifornien in einer Dialyseklinik und berichtet von Repression gegen Arbeitnehmer und dem sogenannten Union Blocking. Damit wolle Fresenius in einigen Kliniken verhindern, dass sich Gewerkschaften gründen. In Europa und gerade in Deutschland laufe es anders.
Es sollte da keinen Unterschied geben. Das Einzige, was uns trennt, ist Wasser. Die Unternehmen sind dieselben, also erwarten wir, dass wir genauso behandelt werden wie unsere Kollegen hier in Deutschland. Aber das ist nicht der Fall.
Organisiert wird das Netzwerktreffen von internationalen Dachgewerkschaften. Michael Demlo ist bei der Gewerkschaft Verdi für Fresenius und die dazugehörenden Helios-Kliniken zuständig. Er hat das Treffen mitorganisiert.
Wir wollen am Ende gemeinsam mit unseren internationalen Dachverbänden ein globales Rahmenabkommen zur Einhaltung internationaler Arbeitsstandards, zum uneingeschränkten Zutrittsrecht für Gewerkschaften in die Betriebe. Und wir wollen eine Aussage vom Konzern, dass sie bereit sind, mit Gewerkschaften Tarifverträge überall auf der Welt auszuhandeln. Und dass die Leute sich organisieren dürfen und auch können und keine Repression fürchten müssen.
Die deutsche Zentrale von Fresenius in Bad Homburg weist die Vorwürfe zurück. Schriftlich erklärt ein Sprecher:
Fresenius respektiert die Vereinigungsfreiheit und erkennt das Recht eines jeden Arbeitnehmers auf Kollektivverhandlungen an. Unsere Mitarbeiter können Gewerkschaften beitreten, sich vertreten lassen und Tarifverhandlungen in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen führen. Mit den genannten Gewerkschaftsorganisationen stehen wir bereits im Dialog. Und wir sind gerne bereit, diesen Dialog sachlich und konstruktiv zu führen.
Fresenius hat einige Arbeitnehmervertreter bereits empfangen. Das Gewerkschaftsnetzwerk wird allerdings nicht so schnell nachlassen. Denn die internationalen Mitarbeiter haben ihre Solidarität füreinander entdeckt.
Das war ein Beitrag von Anne-Kathrin Hochstratt. Es geht ihm schlecht, dem hessischen Wald, denn Schädlinge der unterschiedlichsten Art machen den Mischwäldern das Leben schwer. Buchen und Fichten leiden besonders unter dem Borkenkäfer. Was tun also? Die hessische Umweltministerin Priska Hinz hat nun in das Forstamt Melsungen eingeladen und schweres Gerät zur Rettung der Wälder vorgestellt. Reporter Carsten Gohlke war dabei.
Wie ein großes gelbes Ungetüm greift die große Harvestermaschine, eine Holzerntemaschine modernster Bauart, nach dem kranken Baumriesen, dessen Schräglage schon verdeutlicht, diesen Baum hat's erwischt. Er ist krank. Schwer krank. Die Klauen der Erntemaschine schließen sich um den 30 cm dicken Stamm der Fichte. Ein rotierendes Sägeblatt trennt den Stamm von seiner Wurzel und dann geht alles ganz schnell. Die Klauen wandern den Stamm, der nunmehr durch die Luft zu schweben scheint, hinauf und hinab und die Rinde fliegt in hohem Bogen.
Im Gegensatz zu unseren Standard-Harvestern ist dieses System mit einem ganz speziellen Harvesterkopf ausgestattet, und zwar im sogenannten Debarking Heat. Das heißt, dieser Harvesterkopf ist in der Lage, das Holz, was er aufarbeitet, in einem Arbeitsprozess zu entasten und gleichzeitig auch zu entrinden.
Erklärt der Bereichsleiter Produktion im Forstamt Melsungen, Steffen Wildmann.
Weil wir damit eben die Möglichkeit haben, dem Borkenkäfer seine Brutstätte zu entziehen. Also er hat nicht die Möglichkeit, sich unter der Rinde weiter zu entwickeln.
Priska Hinz, die Umweltministerin und oberste Dienstherrin der Forstleute, beobachtet das Geschehen mit gemischten Gefühlen.
Aufgrund der Stürme des letzten Jahres und der nachfolgenden Dürre und Hitze sind die Bäume sehr geschwächt. Die Borkenkäferplage greift um sich. Wenn es warm wird, dann fliegen die Borkenkäfer wieder aus. Also das ist sozusagen ein permanenter Kreislauf im Moment. Und den versuchen wir eben mit neuen Methoden jetzt etwas einzudämmen.
Rund 3,5 Millionen Festmeter Holz sind den Stürmen und Schädlingen im vergangenen Jahr zum Opfer gefallen, so die Statistik. Christian Rauch vom Hessischen Waldbesitzerverband bringt es auf den Punkt.
Wir hatten noch nie so eine schwere Trockenheit-Dürre-Periode wie im letzten Sommer. Und die Folge davon ist, dass wir eine Borkenkäferkatastrophe haben, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht aufgetreten ist.
Mit den insgesamt 13 Harvestern, davon eine mit einem speziellen Entrindungsaufsatz, die allein im Forstamtsbezirk Melsungen im Einsatz sind, hoffen die Forstleute, dem Borkenkäfer zumindest Einhalt zu gebieten. Doch sie wissen auch, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht bald ändern, also Niederschläge den Bäumen wieder Kraft und Saft geben, wird es wohl ein sehr schwerer Kampf.
Der Borkenkäfer bohrt sich eben in das Rindenbild der Fichte ein, lebt unter der Rinde und legt dort seine Brut an. Und dadurch zerstört er die wasserführenden Bahnen und das führt letztendlich dann zum Vertrocknen und Absterben der Bäume.
Die Forstexperten versuchen nun, mit unterschiedlichsten Maßnahmen zu reagieren, sei es technisch oder auch wissenschaftlich, so die Ministerin.
Wir erstellen gerade mit der Forschung gemeinsam Klimarisikokarten, um genau abschätzen zu können, an welchen Standorten welche Baumarten besser wachsen und gedeihen können.
In den nächsten Wochen wird nun die spezielle Erntemaschine einem intensiven Test unterzogen. Sollten die Entrindungsmaßnahmen den gewünschten Erfolg bringen, wird man dem schweren gelben Ungetüm in Hessens Wäldern dann wohl noch sehr oft begegnen. Wohlgemerkt, nicht etwa um einen Kahlschlag im Baumbestand zu erzeugen, sondern den hessischen Wald für die Zukunft zu retten.
Der hessische Wald leidet nach der langen Dürre unter Schädlingsbefall. Nun muss also aufgeräumt werden. Reporter Carsten Gohlke hat berichtet. Es klingt einfach unglaublich. Ein Mann schaltet eine Anzeige auf einem Portal im Internet und schreibt, er missbrauche seine 12-jährige Tochter schon seit Jahren sexuell. In dieser Anzeige soll er auch anderen in Aussicht gestellt haben, das offenbar geistig behinderte Mädchen zu missbrauchen. Dazu soll er auch noch ein Foto von sich und seiner Tochter ins Netz gestellt haben. Passiert ist das Ganze in Nordhessen im Jahr 2016, aber noch immer sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Kinderschänder. Wer ist auch noch unklar. Der Fall lief nun auch in der Sendung Aktenzeichen XY und rund 20 Zuschauer haben sich seitdem schon gemeldet. Reporter Jens Wellhöner ist an dem Fall dran und von ihm wollten wir wissen, ob es denn schon eine Spur zu dem mutmaßlichen Täter gibt.
Nein, die gibt es noch nicht. Einige Zuschauer wollen den Mann auf dem Foto erkannt haben. Aber ob es sich dabei wirklich um den Kinderschänder handelt, das ist noch gar nicht wirklich sicher. Vielleicht hat dieser Unbekannte ja auch irgendjemand anderen fotografiert. Das ist theoretisch natürlich auch möglich. Dem wird die Polizei nachgehen. Tatsache bleibt, hier hat es wahrscheinlich einen sehr schlimmen Fall von Kindesmissbrauch gegeben. Der Mann hat im Internet damit geprahlt, dass er seine Tochter schon missbraucht habe, als die erst 6 war und dann eben die folgenden Jahre immer wieder. Mittlerweile müsste sie 15 sein, eben geistig behindert, kann sich wahrscheinlich sowieso nicht wehren. Also ein wirklich schrecklicher Fall.
Es gibt ja offenbar auch ein Foto von dem Mann, aber warum hat die Polizei noch nicht herausfinden können, wer das ist?
Weil der Mann ein Käppi trägt und ein Teil seines Gesichts ist überhaupt nicht zu erkennen. Außerdem kann die Polizei auch noch gar nicht sagen, wo er denn wohnt, wie er heißt. Denn er hat im Internet seine Identität sehr geschickt verschleiert. Zum Beispiel hat er sich einmal Gerd genannt, dann das andere Mal Jonas. Dann hat er gesagt, er sei in Kassel-Wilhelmshöhe. Aber die Polizei sagt, das stimmt alles so nicht. Wo er denn wohnt, Das ist überhaupt nicht klar und das macht die ganze Sache natürlich so kompliziert. Das ist die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Das Kind ist zwar gut zu erkennen auf dem Foto, aber wenn man nicht weiß, wo man suchen soll, in welchem Ort, in welchem Landkreis, dann macht es das für die Polizei natürlich sehr schwer. Deswegen der Aufruf an die Zuschauer von Aktenzeichen XY.
Ein Mann soll eine Anzeige im Internet geschaltet haben. Darin gibt er wohl an, dass er seine Tochter missbraucht und stellt seine Tochter angeblich auch anderen zum Missbrauch in dieser Anzeige in Aussicht. Die Polizei sucht immer noch nach dem Mann. Informationen waren das zu diesem Fall von Reporter Jens Wellhöner. Eine bezahlbare Wohnung im Ballungsgebiet Rhein-Main zu finden, ist eine echte Herausforderung. Das zeigt auch die gestiegene Anzahl an Wohnungslosen in den hessischen Großstädten. Nach einer hr-Info-Umfrage in Frankfurt, Wiesbaden, Kassel, Darmstadt und Offenbach lag die Zahl der Wohnungslosen, die in kommunalen Unterkünften untergebracht werden mussten, zuletzt bei über 5000. So viele Menschen wie noch nie. Wohnungslosigkeit ist ein wachsendes Problem, vor allem in Kassel und Frankfurt. Betroffen sind zunehmend auch Menschen, die eigenes Geld verdienen. Reporter Tobias Lübben hat mit einem Betroffenen gesprochen.
Alex Bargo arbeitet für die Frankfurter Müllabfuhr. Er ist ein sogenannter Läufer, das heißt, er läuft dem Müllauto voraus.
Vom Häuser müssen wir rausholen, also das heißt, die Treppen steigen, aufsteigen, wieder runterkommen. Also das heißt, die Tonnen werden rausgeholt, danach wir laden auf den Wagen und danach die leere Tonne bringen wir wieder zurück.
40 Stunden pro Woche, ein knochenharter Job, aber Bargo, der in Wirklichkeit anders heißt, beschwert sich nicht. Er ist froh, dass er wieder Arbeit hat. Vor 2,5 Jahren verlor der Russlanddeutsche seinen damaligen Job als Gebäudereiniger. Und nicht nur das.
Arbeitslos und ich muss von meiner Wohnung raus.
Fast wäre er auf der Straße gelandet, aber die Stadt Frankfurt bewahrte ihn vor der Obdachlosigkeit. Sie brachte ihn in einer Behelfsunterkunft unter. Über 3.100 Menschen bietet die Stadt mittlerweile eine Notunterkunft und da sind die untergebrachten Flüchtlinge noch gar nicht eingerechnet. Bargo lebt in einer umgebauten Büroimmobilie in einem Industriegebiet im Stadtteil Fechenheim. 9 Quadratmeter, spartanisch eingerichtet, Fensterblick auf eine Montagehalle. Aber Bargo sagt,
bin ich schon zufrieden. Ich habe meine Dusche und Bett, Heizung, kann ich mich nicht beklagen. Sogar in den Winter hat das wunderbar alles funktioniert.
Dort lebt er jetzt seit 2,5 Jahren, obwohl er seit 1,5 Jahren schon wieder Vollzeit arbeitet und eigenes Geld verdient. Aber eben nicht genug, sagt er. Er sei nicht direkt bei den Frankfurter Entsorgungsbetrieben FES angestellt, sondern bei einem Subunternehmen. Und da verdiene er rund 1.000 Euro netto pro Monat. Ein Problem bei der Wohnungssuche.
Jetzt im Moment mit den Preisen und mit dem Spiegel hier in Frankfurt am Main und in meiner Situation, was ich jetzt im Moment an der Situation verdiene, ist unmöglich.
Auch eine Sozialwohnung habe er noch nicht bekommen. Zwar steht er seit Jahren auf der Warteliste, zusammen mit 10.000 anderen Menschen in Frankfurt, aber sein Handicap ist, dass er kein Handicap hat. Er ist ledig, kerngesund und erwerbstätig. Familien, Behinderte und Menschen ohne Einkommen haben aber Vorrang bei der Vergabe. Und so bleibt ihm im Moment nur die Behelfsunterkunft, trotz harter Arbeit jeden Tag. Bargo ist durch den Rost gefallen, wie man so sagt, aber wütend mache ihn das nicht, sagt er.
Ich versuche durchhalten, wahrscheinlich wird auch besser. Ich wünsche mir natürlich eine Wohnung, was soll ich noch dazu sagen?
Wohnungslosigkeit ist auch in hessischen Ballungsgebieten ein wachsendes Problem, Tobias Lübben hat berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch im Internet auf hrinforadio.de.